Hoi Louis.
Hoi hoi.
Sieht schick aus.
Ja, danke. Ich komme gerade vom Gericht.
Ah ja, von deinem Dreitäger.
Wegen Dietiken.
Gut, und? Bist du zufrieden?
Alles gut, ja.
Alles gut?
Ja.
Ich habe mir vorgesprochen etwas anderes gesagt, aber das sagen wir dir was anderes mal.
Ist nicht so, nicht ganz so klar zu sagen, ja.
Du, wir haben gestern dicke Post bekommen.
Mhm, 1200 Seiten.
Und das ist die ideale Möglichkeit, um nicht müssen zu der Teilnehmerrechtstellung zu nehmen. Kommentierung unterbrechen für Gauso Vinzenz.
Ich habe also noch nie so ein dickes Urteil bekommen.
1200 Seiten, oder?
Ja.
Ja. Also, ich habe es einfach mal angeschaut, das PDF, aber ich bin also gar nicht drin.
Ich habe noch lustig gefunden, im Blick ist dann gestanden, 1200 Seiten, die Anwaltskanzlei hat jetzt zum Scannen. Also die wissen, glaube ich, schon, dass Scannen relativ schnell geht, oder? Das geht keine Minute.
Ja gut, schon ein bisschen 1200
Seiten. Aber weißt, der Blick hat so dargestellt, wie, ach, jetzt laufen
die Scannen. Ich habe bereits die erste Analyse gestartet, die sind sicher gestern voll.
Ja, beim Lukas Hessig auch.
Ah, ja. Oh, nicht gewesen, was ja. Hat er gemeint?
Er sagt vor allem, dass FINMA versagt hat.
Okay.
Also da hättest du Interessenkonflikt gehabt und ihre Beteiligungen nicht müssen melden. Also da hätte ich jenstens zwei Magen gelegen. Innerhalb von der Bank und auch bei der FINMA.
Also ich glaube, wir wagen das jetzt nicht an eine inhaltliche Analyse an. Das haben wir bis jetzt eigentlich immer schön umtrippelt, das Inhaltliche. Sondern wenn wir einfach ein bisschen darstellen, wie so ein Strafverfahren gegangen ist, wie es jetzt weitergeht.
Genau.
Bist du Verteidiger und dir kommt das 1200-seitiges Dokument wieder auf den Tisch geknallt. Was machst du jetzt?
Das hat der Blick schon richtig gesehen. Dann geht er mal ins Scanner. Und dann hat es 10 Minuten später der Klient im E-Mail.
Oder genau, wie schickst du das?
Ja, ich habe jetzt hier den sicheren Datentransfer.
Genau, also per E-Mail geht es nicht mehr.
Nein, nein.
Megabyte.
Ja, ja. Genau. Aber schickst so oder anders würde ihm den Link schicken, dass er es runterziehen kann.
Genau. Machst du das immer so? Du bist ja der Grossmeister vom Terminieren mit den Einschreiben und so. Schaust du auch, wenn du so etwas dem Klient zustehst, dass du gerade Zeit hast, wenn das Telefon von ihm zurückkommt, aufgelegt wird, bereitest du dich ein bisschen vor?
Also in dem Fall würde ich das quer schnell durchschauen. Einfach, um einen groben Eindruck zu haben. Dann würde ich das ihm den Link bereitstellen und dann würde ich, glaube ich, vorher zum Telefon greifen, ihm ankündigen, dass das jetzt kommt. Und dann wahrscheinlich auch gerade einen Termin abmachen.
Eben so etwas Grosses und sicher. Wenn du so einen 60-Seiter hast oder so, dann wartest du einfach bis. Ich meine, was können denn gerade? Ich kann mich dann sofort fragen. Oder was
steht
Ihnen, wie ist es geschrieben? Was denken Sie jetzt, Herr Bonin?
Ja, ja,
wie sieht es jetzt aus?
Also in dem Fall hat man ja das Dispositiv gekannt. Mhm. Also geht jetzt ja um Detailfragen. Das sind ja dann nicht die Fragen, die zuerst kommen. Aber auch in einem kürzeren Urteil. Also ich gehe proaktiv auf die Leute zu. Ich tue sie nicht einfach mal im Briefkasten jassen, ohne eine Begleitung. Machst du das anders?
Ich leite das eigentlich oft schicken und dann proaktiv nachfragen, ob sie es irgendwann verstanden haben, ob sie Fragen haben. Aber
also mir ist noch wichtig zu sagen, ich schaue oder ich weiss, dass ich schreibe. Es kommt, ich nehme es an. Und dann habe ich aber auch Zeit reserviert, um es anzuschauen. Natürlich nicht 1200 Seiten lesen, aber dann habe ich schon einen groben Eindruck und habe es schnell überflogen.
Eben, Grossmeister.
Ja.
Ich komme noch oft die Frage über, oder die Frage von dem Klienten oder vom Klienten, wenn man so ein begründetes Urteil bekommen hat, so, und Herr Münch, wie sieht es jetzt aus? Kannst du aus der Begründung von einem Urteil herauslesen, wie die Erfolgschancen in einer Prüfung sind? Die haben eine volle Kognition, das fängt dann bei Null an. Die können es völlig anders begründen, wie du siehst.
Also ein guter Freund von uns sagt ja, das erstinstanzliche Urteil ist ein Urteilsvorschlag.
TF, genau.
Ein ganz grosser Strafverteidiger vom Platz Zürich. Also eben, der Range ist offen und es kann auch sein, dass die aus völlig anderen Argumenten zu einem ähnlichen, zu einem anderen Schluss kommen als die Erstinstanz. Und es ist ja, weil ja Menschen entscheiden, ist unglaublich schwierig vorauszusehen, wie denn die Sache sehen.
Ich sehe es ähnlich. Also ich finde, man kann nicht... Die Erfolgschance von einem Berufungsverfahren ist nur in sehr beschränktem Maß abhängig, wie ein Urteil begründet wird. Sind wir uns da einig?
Ja, ja, klar. Ich hatte auch mal den Fall gehabt, dass auch Zweitinstanz, und dann, ich bin halt einer, der dann gerne hineinläutet und mal mit dem Referenten redet. Was ja heute leider ein bisschen in den Riegel geschoben worden ist durch einen Kollegen von uns. wo die Praxis beim Bundesgericht gerügt hat. Auf jeden Fall habe ich dann dem auch mal angerufen, meinen Oberrichter, der ist jetzt nicht mehr aktiv, darum kann ich es auch erzählen und sagen, im Gespräch, ja, aber das erstinstanzliche Urteil, ich wollte hören, wie er es sieht, und sagen, ja, aber das erstinstanzliche Urteil ist doch super begründet. Und ich wollte hören, dass er sagt, ja, ja, und dann wäre ich happy gewesen. Und ich habe die Bestätigung vom Erstinstanz, das war im Freispruch, und dann sagt er mir, ja, Sie müssen meine Begründung sehen.
Das
ist schon sind die dann noch viel besser. Ja. Nein, er hat dann einfach mit anderen Argumenten die erste Instanz bestätigt. Aber ja, im Moment bist du natürlich dann aufgeregt und denkst, oh Scheiße, was kommt jetzt?
Das mal ganz kurz erklären. Früher war eben die Praxis, dass die Referenten in den meisten Fällen vom Obergericht proaktiv den Verteidigerinnen und Verteidiger angeleitet haben.
Auf dem Platz Zeugen.
Genau, und sie teils gesucht haben, sogar zu überzeugen von einem
Rückzug
oder Berufung. Das ist jetzt nicht mehr möglich, finde ich absolut richtig, dass das nicht mehr möglich ist.
Ich finde es falsch.
Nein, finde ich eben gar nicht falsch. Weil es steht dir jederzeit offen, dass du von dir als Referent kannst proaktiv anleiten und dann lässt er sich von dir abnehmen, den Verzicht für den Befangenheitsantrag, und dann kannst du nach wie vor mit den Referentinnen und Referenten nach wie vor reden über das Verfahren. Es geht nur nicht mehr, dass die Oberrichterin oder der Oberrichter proaktiv dir anleitet. Das finde ich richtig. Du kannst jederzeit nachfragen.
Gut, jetzt sind wir Verteidiger auf dem Platz Zürich. Und jetzt läutet dir das Obergericht an und leitet dir nach, das zurückziehen. Ich meine, wo ist denn das Problem? Also er sagt das vielleicht vor der Verhandlung, aber das ist ja eine riesige Chance, dass man über die Sache allenfalls diskutiert, allenfalls Argumente zusammen erwägt. Also wenn das Rückgrat nicht hast, um in dem Moment mit dieser Person zu reden, also dann, ganz ehrlich, dann solltest du nicht Strafverteidigungen führen. Okay. Und ich möchte...
Also nicht denken, dass wir jetzt tatsächlich eine kontroverse Podcast-Folge haben, Dori, aber meine, denke an deine Klientinnen und Klienten, wie wirken das für sie? Schaffst du tatsächlich die Übersetzungsleistung, du als Schlachtross im Strafprozess, schaffst du die Übersetzungsleistung, der Klientinnen und Klienten sagen, ja, weißt du, das ist halt normal und easy, wir haben noch viele Chancen, jemand, der völlig unter Druck ist, am Anschlag, seit 2-3 Jahren auf ein Urteil gelangt, auf ein gutes Urteil gelangt, und dann läutet der Oberrichter oder der Oberrichter an und sagt, zieh es doch am besten zurück.
Aber du willst, auch...
Wow.
Ja, das sehe ich schon. Aber es wird ja dann nur offengelegt, was eh passiert. Und ich sehe nicht, dass... Wir brüllen jetzt, weil wir sagen, ah, die sind befangen und sagen es auch noch. Aber das Sagen ist eine Chance. Ist mir lieber, sie sagen es und ich kann damit
umgehen. Ja, aber du kannst fragen, es soll dein Entscheid sein, abgesprochen mit den Klientinnen und Klienten, ob du jetzt anläutest oder nicht. Und nicht von den Damen und Herren,
wo die Entscheidung könnte
fällen. Genau, am höchsten Grad, wo entscheiden, ob sie dir
anläutest. Du, ich habe auch schon gehabt, dass wir angeläutet haben, dann diskutiert, dann ist wie angekündigt oder wie eben nicht angekündigt, aber wie allenfalls hypothetisch Möglichkeit in den Raum gestellt wurde, dass es eine Verurteilung gegeben hat, und dann ist man halt das Bundesgericht. Zu meiner grossen Genugtuung dann dort gewonnen, und ist wieder zurückgekommen.
Also, back to Stocker und Co.
Ja, es gibt ja gerade bei der Berufungserklärung, das ist jetzt, also man tut zuerst Berufung anmelden, innerhalb von 10 Tagen, nachdem das Urteil im Dispositiv vorliegt. Und jetzt in der Begründung läuft jetzt eine Frist von 20 Tagen, um die Berufung zu erklären.
Plus die Klientinnen und Klienten aber sagen, also man hat jetzt noch mal 20 Tage Zeit, um die bereits angemeldete Berufung zu bestätigen.
Das genau. Ist einfacher. Gut, jetzt gibt es ja wie zwei Möglichkeiten. Zwei, sagen wir, Denkrichtungen. Die eine Möglichkeit ist, dass man einfach kurz erklärt, was man mit dem Urteil nicht einverstanden ist. Das hat man relativ zackig gemacht. Das ist eine Sache von, sagen wir, 2 Stunden.
Max.
Oder man sagt, okay, die Erklärung ist schon eine Chance für einen ersten Standpunkt, ich gebe eine grössere Eingabe ein. Also man geht über die einzelnen Anträge raus und erklärt, warum man was wie anders sieht.
Genau, Grossmeister Couturier macht das regelmässig.
Was ist deine Philosophie?
Ich finde es eigentlich richtig und gut, dass man die schriftliche Berufungserklärung ein bisschen ausführlicher macht. Ich kann mir vorstellen, dass noch Berichter das sehr interessiert ist.
Jetzt ist das erste, das ist Aktuum genau. 1.
Es ist einfach oft ein Zeitproblem. Und dass man sich wirklich, die Zeit nimmt und dass man sich nochmal voll eindenken. Eigentlich ist es ja bei uns ist ein bisschen verflucht, oder? Wir müssen bei der Parteimitteilung die Vorverfahren müssen wir einlesen. Wir müssen das einlesen. Mögliche Beweisergänzungsanträge im Vorfeld der Hauptverhandlung, an der Hauptverhandlung. Bei der schriftlichen Berufungserklärung nochmal und dann in der Berufungsverhandlung nochmal. Es ist einfach ein gewisser Zeitaufwand. Aber natürlich, es wäre das Richtige. Ich arbeite aus Zeitgründen offen.
Aber jetzt sagen wir das 1200-seitige Urteil.
Also das wird dort umso schwieriger. Ich kann mir vorstellen, dass die Verteidigungsteams natürlich dran sind und natürlich gewisse Sachen schon vorbereitet haben.
Also was ist davon ausgehen, ja?
Was ich möchte ergänzen ist, man kann entweder einfach den Zweiseiter machen oder schon vorbereiten. Man kann sich allenfalls, man muss sich immer überlegen, wenn man einen Rückweisungsantrag machen will, wenn man Gründe hat für eine Rückweisung, das bedarf meistens auch einer ausführlichen Begründung. Da zum Beispiel anfangen zu plädieren, bevor alle beschuldigten Personen befragt worden sind. Nämlich wundern, ob das jemand aufgreift jetzt. Das wäre einfach ein formaler Fehler, wo man sich eine Rückweisung überlegen
könnte. Dann hat man auch noch beantragen, welche Beweise man möchte abgenommen haben durch das Obergericht. Wie handhabst du das?
Entschuldigung, ich habe noch einen anderen Gedanken fertig spinnen. Es ist eine Möglichkeit, wenn man einen Rückweisungsantrag macht, wird das Obergericht und insofern in Anführungszeichen Zugzwang, wie sie eine Abweisung von der Rückweisungsantrag begründen. Und da gibt es teilweise einen Hinweis, in welche Richtung das Berufungsverfahren kann gehen. Ab und zu kann es gewisse Hints geben. Oder? Das könnte sich taktisch im einen oder anderen Fall noch anbieten. Das ist vielleicht ein bisschen zu mindfuck, oder, dass man das auch noch macht. Aber das ist mein Gedanke. Was hast du gesagt mit den Beweisanträgen?
Ja, die sind ja auch zu nennen.
Ja, oder beziehungsweise man kann auch Einspieler darauf verzichten. Man hat im mündlichen Prüfungsverfahren dann auch die Möglichkeit von Schranken weiterzustellen. Ja. Man muss aufpassen, wenn es in schriftlichen Prüfungsverfahren geht, ist das, wenn es mal recht ist, die letzte Möglichkeit im Rahmen von der schriftlichen Prüfungserklärung Beweisanträge stellen.
Gut, aber in dem Fall weist du jetzt gar nicht auf Schrift.
Nein, natürlich
nicht. Eben, es ist dann der Artikel 399 StPO, wo sagt, dass man jetzt, also es ist jetzt das, was die Parteien machen müssen. Sie müssen erklären, ob das Urteil vollumfänglich oder in Teilen anfechtet, dann welche Abänderungsanträge sie stellen und welche Beweisanträge das sie haben.
Genau.
Und das können wir dann besprechen, wenn wir in diesem Artikel sind. Aber da haben wir jetzt ganz viele Spielmöglichkeiten, wo man auch taktisch auslotet, wie weit, in welche Verästelung man mit dem erstinstanzlichen Urteil zufrieden ist und wo man Ansatzpunkt hat für Veränderungen.
Ja. Ja gut, jetzt spitzen wir unsere Ohren und schauen, ob wir etwas hören in den nächsten 20 Tagen. Welche Partei sich wieder verhalten, vielleicht gibt es ja noch berichtenswert.
Ja.
20-tägige Frist.
Schauen wir.
Erhol dich gut vom Bericht.
Ja, du weißt ja, dass ich mich das Wochenende nicht so gut wird erholen. Wir gehen nämlich zusammen ins Lauber
holen. Dörniere, Beat Feuz. Zwei, also Dörniere Schweiz, Beat Feuz.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.